Große Pläne Teil 2 oder eben König Davids Zeitreise. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt an das letzte Mal, was ich da so erzählt habe. Ja, im ersten Teil vor 2 Wochen haben wir gemeinsam angeschaut, welch grenzenlose Kraft das Wort Gottes hat, wenn es mit Glauben gepaart ist. Wenn wir es im Glauben einfach annehmen und umsetzen, dann hat es Kraft. Peter hat am Schluss ein Beispiel erzählt, wie das Wort Kraft hat. Es war ein Negativbeispiel, aber es gibt auch positive Beispiele. Worte, die Gott ausspricht, haben Kraft. Und wer von euch hat eins oder mehrere von diesen Versen mit nach Hause genommen, diesen Kärtchen? Okay? Und habt ihr es gelernt? Könnt ihr es auswendig? Nein? Noch nicht? Ich habe einen im Kopf noch, es gibt nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Römer 8, Vers 1. Das ist so ein wunderbarer Vers. Also es gibt noch ein paar, aber ja, die Idee von diesen Versen ist, dass wir sie auswendig lernen, dass wir sie verinnerlichen, damit sie zu einer zweiten Natur werden quasi, dass sie einfach normal sind für uns, dass wir das glauben und umsetzen können. Denn das Wort Gottes kann nicht lügen. Gott ist zuverlässig und wahr und sein Wort ist zuverlässig und wahr. Auch wenn wir es manchmal nicht sehen, wir glauben, wir gehen im Glauben voran. Okay. Das war so, um anhängen zu können an letztes Mal. Heute möchte ich euch ein sehr spannendes Beispiel von König David aus dem Alten Testament mit euch anschauen und was das für uns bedeuten kann. David ist in so vielem ein Typus für Christus. Ein Typus, das ist also jemand, der schon im Voraus wie schattenhaft zeigt, was später in Realität erfüllt werden wird. Und König David ist ein Typus für Christus, der 1000 Jahre später dann das alles in Erfüllung brachte. Heute habe ich nur Zeit für ein einziges Beispiel. Es gibt sehr viele von König David, aber das ist dafür ein absolut großartiges. Ich liebe das. Zur Zeit, gehen wir ganz mal zurück in die Geschichte, zur Zeit von Moses, da schloss ja Gott einen Bund mit den Menschen, mit dem Volk Israel und gab ihnen die 9 Gebote. Oder waren es 11? 10, danke, gut. Ja, ich will da checken, dass ihr noch da seid. Gut. Ja, und diese 10 Geboten wurden zusammen mit anderen Dingen in einen mit Gold überzogenen Kasten gelegt. Und den nannte man die Bundeslade, weil sie den alten Bund, also quasi das Alte Testament, beinhaltete. Ich habe euch hier ein Bild. So ungefähr könnte das ausgesehen haben. Die Stangen, wo man sie getragen hatte und oben die Cherubim und so irgendwie. Man hat ja kein genaues Bild davon, aber das Zeichen, die Bundeslade war das Zeichen der Gegenwart Gottes und des Bundes Gottes bei dem Volk Israel. Wo die Lade war, da war Gott. Und etwas später beauftragte dann Gott Moses, eine Art Luxuszelt zu bauen. Und das war mit Gold und Prunk und allem Kostbaren, das sie so zur Verfügung hatten, ausgestattet. Und dieses Zelt wurde jetzt das Zelt der Begegnung genannt oder eben die Stiftshütte. Die Bundeslade wurde in die Stiftshütte hineingestellt. Okay, 400 Jahre später, nachdem Israel im verheißenen Land angekommen ist, wurde diese Stiftshütte immer noch aufgebaut und zwar in einem Ort in Shiloh, heißt das. Und später einem Ort, der Gibea hieß. Ich habe hier auch eine Karte, wo diese Dinge eingezeichnet sind. Also hier sehen wir das Rote Meer und den nördlichen Teil Israels. Da ist Jerusalem, südlich davon Bethlehem. Hier haben wir Gibea, weiter nördlich Silo. Das sind so die wichtigsten Gebiete da drauf. Und das war beides so in der Nähe von Jerusalem. Und dort fand dann auch der Gottesdienst mit all den Opfern statt, wo diese Stiftshütte stand. Da wurden Tiere geschlachtet, das Blut wurde an den Altar gegossen und Gebete wurden verrichtet. Alles musste genau peinlichst so ablaufen, wie Gott es vorgegeben hatte. Da durfte kein Fehler passieren. Es gab strikte Vorschriften, wer, was, wann, wie tun musste. Oder sollte oder durfte. Priester mussten sich rituell waschen und durften nur an bestimmten Tagen für eine bestimmte Zeit ins Heiligtum eintreten. Alles verlief sehr zeremoniell und höchst konzentriert. Und wer sich nicht daran hielt, der starb. Der starb sofort. Weil in Gottes heiliger Gegenwart keine Fehler toleriert werden können. Das war im Alten Bund sehr krass vorhanden. Heute ist das Gericht verschoben. Und wir haben eine Gnadenzeit, zum Glück, Halleluja. Aber damals, die Leute hatten Angst, in dieses Zelt zu gehen. Wenn man da nicht peinlichst genau alles richtig macht, starb man. Sehen wir uns mal an, was hier vor sich geht. Wir nähern uns also dieser Stiftshütte. So ungefähr sieht das aus. So wie es die Bibel beschreibt, könnte es ungefähr so gewesen sein. Man sieht sie schon von Weitem. Dichter Rauch füllt die Luft und steigt auf. Und wenn wir näher kommen, dann riechen wir das verbrannte Fett von diesem richtig fettigen Barbecue, das da am Brennen ist. Und dann sehen wir, wie Leute herumlaufen. Sie tragen Priestergewänder, die Ephods. Und alles ist irgendwie in Bewegung, alle sind irgendwie lebendig unterwegs, tun etwas, beschäftigt. Aber keiner lacht. Alle sind todernst bei der Sache, voll konzentriert, um ja nichts falsch zu machen. Die Religion muss punktgenau erfüllt werden. Die Priester opfern Tiere, sprengen das Blut an den bronzenen Altar mit goldüberzogenen Innen der Stiftshütte. Da ziehen sie das religiöse Programm durch. Alles wird sehr seriös ausgeführt und ist voll durchorganisiert. Es gibt nur ein großes Problem. Und das Problem ist, das beschreibt einige der tragischsten Verse hier in diesem Teil der Bibel, das Problem ist, die Bundeslade ist nicht mehr da. Die Bundeslade ist weg. Gott ist weg. Gott ist abgereist. Ich könnte euch das herleiten mit vielen Bibelversen. Dazu haben wir heute keine Zeit. Ich sage es einfach. Aber es gibt Bibelverse dazu, wie Gott ausgezogen ist, wie die Bundeslade ins Feindesland geschickt wurde, weil Gott nicht bei seinem sündigen Volk bleiben konnte. Bei einem Volk, das sich nicht mehr für ihn interessierte. Die Gegenwart Gottes ist weg, die Stiftshütte ist verlassen, Gott ist nicht mehr da. Lassen Sie sich davon abhalten? Nein. Hat es überhaupt jemand bemerkt, dass Gott weg ist? Nein. Die religiöse Elite macht ihr Ritual weiter und führt fleißig und pflichtbewusst ihre religiösen Rituale aus. Ihre leere Religion? Kommt uns das irgendwie bekannt vor? Vielleicht wie ein Gebäude, in dem eigentlich man erwartet, dass man Christus findet und Christus ist einfach nicht da? Dass die Bundeslade nicht mehr da war, hat mit König David zu tun. Und hier kommt seine Geschichte rein. König David, das war ein Mann, der sehnte sich nach Gott. Mal schauen, wie weit hier wir sind. Jawohl. Der sehnte sich nach Gott, der wollte immer Gemeinschaft mit ihm. Der wollte so viel von Gott, der wollte ihn persönlich spüren und erleben, mit ihm sprechen. Und der liebte Gott. Und deshalb wollte er auch die Bundeslade ganz nahe bei ihm, bei sich haben. Im 1. Chronik 15,1, da lesen wir, David bereitete einen Ort für die Lade Gottes auf dem Zionsberg, das war bei Jerusalem, wo später die Stadt Jerusalem gebaut wurde, und schlug ein Zelt für sie auf. Für die Bundeslade, ein Zelt. Und damit ergab sich eine höchst sonderbare Situation. Es gab nun zwei Heiligtümer, die gleichzeitig in Betrieb waren. Da war zum einen in Gibeon, da steht die Stiftshütte von Moses. wo die leere Religion praktiziert wird. Und ein paar Kilometer entfernt steht die Bundeslade, die Präsenz, die Gegenwart Gottes in einem einfachen Zelt aus Leinwand. Und wir haben gesehen, was in Gibea los war, bei dem religiösen Spektakel. Und wir sehen beim Zelt, wo die Bundeslade drin steht, auch, da ist auch etwas los. Aber da sind die Leute nicht so religiös unterwegs. Sie tanzen, sie sind fröhlich, sie feiern Party. Man hört ihr Lachen, man hört ihr Feiern. Gottes Volk singt und tanzt und lobt den Herrn, ist voller Freude, Lebendigkeit und Herrlichkeit. Es gibt keine Rituale und keine religiösen Übungen, keine Kerzen, keine Programme, keine Liturgie. Es gibt nur die wunderschöne Gegenwart Gottes. Halleluja. An welchem Ort möchtest du lieber sein? Ja. Aber was noch viel besonderer ist, die Bundeslade, dieser Kasten, der ja so geschützt werden musste und ja nicht von den falschen Personen berührt, oder? Der stand unverhüllt vor all diesen Leuten. Und kein Vorhang trennte sie von ihr. Die Gesetze, dass nur Priester, die sich rituell gereinigt haben, zu bestimmten Zeiten in Gottes Gegenwart kommen durften, sind vergessen. Die Todesgefahr, wenn man sich Gott näherte und etwas nicht ganz dem Gesetz entsprach, vergessen. Die religiösen Rituale, was man alles tun muss und peinlichst genau befolgen, vergessen. Die Schlachtopfer, Brandopfer, Schwingopfer, Hebeopfer, was auch alles für Opfer noch es gab, vergessen. Alles, was Gott angeordnet hat im alten Bund und was genau befolgt werden musste, ist vergessen. Spielt keine Rolle mehr. Und jeder, der dieses Buch hier kennt und die ersten drei Viertel davon, das Alte Testament. Und wer das liest, der weiß, hier läuft etwas radikal falsch. Hier ist etwas wirklich falsch, sehr falsch. David darf das gar nicht, was der hier tut. Das geht nicht. Das entspricht nicht dem Alten Testament. Er ist A, kein Priester. Also dürfte er gar nicht mal in die Nähe der Bundeslade kommen. B, ist er nicht zeremoniell rein. C, er hält sich nicht an die vorgeschriebenen Zeiten, wann man ins Allerheiligste darf und wann nicht. D, er macht die vorgeschriebenen Rituale nicht. E, am schlimmsten, er lädt noch andere Menschen dazu ein, die mit ihm in der Gegenwart Gottes sind. Das sind auch nicht Priester. Die sind nicht gereinigt, rituell. Und F, ein Leinenzelt. Sorry, als Ort für die Bundeslade. Das geht schon gar nicht. Also alles läuft falsch hier. Eigentlich hätte David 6-mal sterben müssen. Mindestens. Das ist ein theologisches Problem. Das Schöne ist, dass Gott kein Problem hat mit der Theologie, denn Gott ist Theologie. Jawohl. Und wir sehen hier das Herz von David. Alle diese Rituale, alle diese Religion, er lässt das einfach beiseite und er will nur eins, er will Gott. Er will nahe bei Gott sein. Seine Gegenwart spüren, fühlen, hören, schmecken, riechen. Mit allen Sinnen aufnehmen. Er will Gott. Nichts anderes. Nahe bei Gott sein. Und das genügt. Und okay, soweit mal die Geschichte. Das Schöne ist, dass Gott das zugelassen hat. Er hat ihn nicht umgebracht. Dafür gibt es viele Gründe. Aber gehen wir mal weiter zuerst in der Geschichte. Was hat David getan? Mal einen Schritt zurückschauen, treten und mal das Ganze objektiv anschauen. Was hat David getan? Er ergriff das, was für das Neue Testament vorgesehen war. 1000 Jahre später. und nahm es in seine Gegenwart hinein. Er machte diese Zeitreise quasi ins Neue Testament und holte dort etwas, was noch nicht für seine Zeit bestimmt war, aber für die Zukunft. Das sollte erst 1000 Jahre später geschehen, dass man ihn einfach so im Geist und in der Wahrheit anbeten kann, dass man keine Schlachtopfer mehr bringen muss, weil Jesus das Schlachtopfer für uns geworden ist. Dass man nicht mehr mit dem sofortigen Tod rechnen muss, wenn man eine Sünde begeht, sondern wir haben Vergebung durch das Blut Jesu Christi, das uns reinmacht von aller Sünde. Und wir können in Ewigkeit bei ihm sein. Wir brauchen keine Angst zu haben, verloren zu gehen, wenn Gott uns vergeben hat durch Jesus Christus, wenn wir das angenommen haben, wenn wir unser Leben unter Jesu Herrschaft gestellt haben. Dann wissen wir sind gerettet. Das hat David damals alles noch nicht gewusst. Aber er ahnte es, dass Gott so tickt. Er kannte Gott. Die Bibel sagt, er war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Jetzt ist das irgendwie weg. Vielleicht kommt es dann noch. Jawohl. David war ein Mann nach dem Herzen Gottes, sagt 1. Samuel 13, Vers 14. Ein Mann, der Gott gefällt. Ein Mann, der nichts anderes will als Gott. Religion, ach, braucht das alles nicht, ich will Gott. Ein Mann, über den sich Gott immer freut. Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Es wäre eigentlich schön, wenn Gott das auch über uns sagen könnte. Okay, über einige von euch würde er sagen, eine Frau nach dem Herzen Gottes. Denkst du, das wäre möglich? Warum nicht? Genau. David, König David, war kein Christ. Damit überrasche ich euch wahrscheinlich nicht. Nein, er war kein Christ. Er war ein Jude. Er kannte das Neue Testament ja nicht mal. Er hatte kein Evangelium. Er wusste nichts von einer christlichen Gemeinde, von Aposteln, nicht mal von Christus. Er kannte diesen Namen noch nicht. Aber er spürte Gottes Herz und er wusste, wie Gott tickt und dass Gott die Beziehung zu Menschen sucht, nicht die Religion, nicht die Brandopfer, nicht die Schlachtopfer. David war nicht religiös, er lebte in einer Beziehung zu Gott, in einer tiefen, innigen, vertrauensvollen Beziehung. Und das war eigentlich erst möglich im Neuen Testament und er hat es zurück in seine Zeit geholt. Und deshalb ließ es Gott zu, dass er etwas bekam, das nicht in seine Zeit gehörte, das theologisch falsch war, das eigentlich hätte tödlich enden müssen, wenn es nach dem Gesetz ginge. Aber Gnade ist größer als das Gesetz. Halleluja. Ja, dazu gäbe es noch sehr, sehr viel zu sagen, aber ich sage euch, das größte Problem bei der Predigt ist immer, was man alles weglässt. Weil es noch so viel zu sagen gäbe, aber ich muss mich kurz fassen. Okay. Ja, ich will auf einen Punkt heraus. Es gab keine klaren Prophetien damals über Gottes spätere Pläne, was Gott im Neuen Testament tun würde. Aber David kannte Gott und wusste, was er wollte. David ist unser Vorbild, indem er Dinge zu sich holt, die Gott will, die wir aber noch nicht erleben, weil sie erst für die Zukunft vorgesehen sind. Komplizierter Satz, ich sage das nochmal. David ist unser Vorbild, indem er Dinge zu sich holt, die in seiner Zukunft liegen. Und er sagt, ich will das jetzt, weil er weiß, dass Gott das will. Okay? Wir haben Verheißungen. Wir haben einen lebendigen Gott. Wir wandeln im Glauben und noch nicht im Schauen. Wir sehen die Erfüllung vieler Dinge noch nicht. Aber wir glauben daran. Amen. Und letztes Mal haben wir 36 Verheißungen, verschiedene Verheißungen Gottes aufgelistet. 36 Zettel waren da hinten. Ihr habt einige davon mit nach Hause genommen. Sind diese Verheißungen inzwischen wahr geworden? Irgendjemand? Noch nicht? Erlebst du, was die Bibel sagt? Oder ist es noch in der Zukunft? Glaubst du noch dafür, dass es geschehen wird? Wir haben allen Grund, das zu glauben, weil Gott echt ist. Und hier ist es wichtig, dass wir grundsätzlich Gottes Wort Glauben schenken. So wie ich es letztes Mal ausgeführt habe, der Glaube an Gott und die Kraft seines Wortes ist der Schlüssel. Der Glaube und der Glaube an Gottes Wort und die Kraft des Wortes Gottes. Das ist der Schlüssel. Gott hat viele Namen. Und all diese Namen sagen, wer er wirklich ist. Da haben wir zum Beispiel Jahwe Zebaoth. Ja, jetzt. Hier ist es, genau, jawohl. Das bedeutet der Herr der Heerscharen. Und diese Namen schon an sich beschreiben, wer Gott ist. Herr der Heerscharen, er ist der Gott, der für dich kämpft. Wenn deine Verheißung ist, dass Gott gegen deine Feinde kämpfen soll oder kämpfen wird, dann lass nicht locker, bis es geschieht. Ziehe diese Verheißung der Zukunft in dein Leben hinein, indem du daran glaubst, bedingungslos, einfach weil Gott es sagt. Es steht geschrieben, Gott hat es aufschreiben lassen. Es ist inspiriertes Wort Gottes, es ist sein Wort und sein Wort ist ewig und es wird geschehen. Und wenn deine Verheißung mit dem Namen Jahwe Zebaoth, der Herr der Heerscharen, der Gott, dein Kämpfer, zusammenhängt, dann hol dir das. Oder wenn deine Verheißung ist, dass Gott für dich Jahwe Rapha ist, Rapha, der Gott, der dich heilt. Wenn du aber immer noch krank bist, dann halte daran fest, zieh diese Tatsache, diese Verheißung, diese Grundlage des Glaubens in dein Leben hinein, in deine Zeit hinein. Du weißt nicht, wann es soweit ist, aber dass es sein wird. Glaube daran, ohne Wenn und Aber. Es ist Gottes Wort, es ist zuverlässig. Aktiviere es heute. Oder wenn deine Verheißung Jahwe Ire ist, Gott der Versorger. Es gäbe noch viele andere Namen, ich habe hier nur einige kurz aufgelistet. Aber wenn du in Nöten bist und sagst, ich brauche Versorgung, Herr, du hast verheißen, du versorgst mich. Und mir wird nichts mangeln, sagst du im Psalm 23. Dann halte ich daran fest und werde beten und das proklamieren, bis ich es sehe, weil ich daran glaube, weil es Gott verheißen hat. Ich halte mich daran fest. Und das gilt für alle diese Dinge. Das gilt für jedes Bibelwort. Das gilt für jedes Bibelwort, das du dir als Verheißung nimmst. Vielleicht hast du noch keine spezifischen Verheißungen erhalten. Dann such dir eine. Warum nicht? Bitte Gott, dir zu zeigen, was dein größtes Problem ist. Vielleicht denkst du, es ist etwas anderes, aber vielleicht zeigt dir Gott, wo dein wahres Problem liegt. Und dann such dir einen Bibelvers dazu und zieh diese Verheißung in dein Leben hinein. Herr, du hast gesagt, du bist so und so. Ich brauche das. Hole es wie David in deine Zeit hinein, indem du daran glaubst, bedingungslos. Glaube ist eben auch so ein Schlüssel. Hebräer 11, 1. Ich habe es hier mit zwei verschiedenen Übersetzungen, damit es besser verständlich ist, aufgeschrieben. Der Glaube ist eine felsenfeste Zuversicht dessen, was man hofft. Ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Ein Überzeugtsein von Tatsachen, die noch nicht sichtbar sind. Das ist Glaube. Glaube ist nicht, oh, ich glaube, es könnte morgen Sonne geben oder schneien. Oh, sorry, dieses Wort, falsche Jahreszeit. Glaube ist nicht so etwas Schwaches. Glaube ist eine Zuversicht, eine feste Gewissheit, eine stabile Grundlage. Glaube ist ein Nichtzweifeln, ein Überzeugtsein. Und das ist das, was wir als Christen herausgefordert sind zu tun. Vor allem, wenn wir noch nicht schauen können, und erst im Glauben unterwegs sind. Das sollen wir tun. Für mich gibt es eine ganz bestimmte Sache, die für die Zukunft prophezeit ist und die ich in meine Gegenwart ziehen will. An einem Evangelistenkongress, da waren wir mal vor einigen Jahren zusammen, da sprach ein amerikanischer Prediger und plötzlich unterbrach er sich und zeigte auf uns da irgendwo in der Menge. Und wir merkten es nicht mal, die Leute neben uns stupsen uns an und sagen, hey, der meint euch. Und er sagte, steht mal auf. Da sind wir aufgestanden. Und da hat dieser Mann, wir kannten ihn nicht, er uns nicht, ein Evangelistenkongress, sagte prophetisch über uns, wir werden Todkranken die Hände auflegen und für sie beten und sie werden gesund werden. Das hat sich bis heute nicht erfüllt. Aber es wurde im Glauben ausgesprochen, es stimmt mit Gottes Wort überein und wir glauben daran, dass es Gottes Wille ist, so wie es auch auf diesen Verheißungen, es gibt auch eine zu Heilung da hinten, wie es überall in der Bibel auch steht. Wir glauben, dass es Gottes Wille ist und dass es deshalb geschehen wird. Wir wissen noch nicht wann, aber es wird geschehen. Und wenn dies für irgendwann in der Zukunft vorausgesagt wurde, dann will ich diese Prophetie gemäß dem Vorbild von König David in meine Gegenwart hineinziehen und heute erleben, zuallererst für Sheila, damit sie völlig gesund wird und dann für andere, damit wir gemeinsam für andere beten können, dass sie gesund werden. Halleluja, Halleluja, das soll geschehen in Jesu Namen und alle diese Dinge, die wir glauben, wenn sie auf dem Wort Gottes gegründet sind, die sollen und werden geschehen in Jesu Namen. Und hier schließe ich ab mit zwei ganz wichtigen Prinzipien und die sind sehr, sehr einfach, aber absolut zentral. Das erste Prinzip ist, was Gott verheißen hat, wird er tun. Punkt. Das ist die ewige Wahrheit, daran lässt sich nichts ändern. Punkt. Was Gott verheißen hat, wird er tun. Halleluja. Okay, haben wir das begriffen? Ich sage es nochmal. Was Gott verheißen hat, wird er tun. Amen. Jawohl. Amen. Okay, zweiter Punkt, der Zeitpunkt, wann Gott das tun wird, hängt natürlich von seinem souveränen Willen ab, aber nicht nur, in vielen Fällen hängt es von unserem Glauben ab. Ja, wenn wir bereit sind, etwas zu empfangen, wenn wir geistlich in der Lage sind, etwas zu empfangen, dann kann Gott es freisetzen. Somit ist es dein Glaube und mein Glaube, der Gottes Hand aktiviert. Dein Glaube, der eine Prophetie oder eine Verheißung zum effektiven Erlebnis macht. Merkt ihr, das ist ein Schlüssel fürs Glaubensleben. Das ist zentral. Alles steht und fällt mit unserem Glauben. Ich bin schon seit 40 Jahren wiedergeboren, mit Jesus unterwegs. Aber ich habe noch so viel zu lernen. Vor allem einfach 100% an sein Wort zu glauben. Ich glaube, da sind wir alle noch unterwegs. Der Glaube wird nie perfekt sein, bis wir im Himmel sind. Wir werden nie perfekt sein, bis wir im Himmel sind. Das ist auch gar nicht das Ziel. Sondern das Ziel ist dranbleiben. Jesus treu bleiben, ihm nachfolgen, an ihn glauben. So gut wir können, mit seiner Gnade, mit seiner Kraft den Lauf gut vollenden. Und wir werden gemäß seiner Verheißung den Lauf gut vollenden. Gemäß seiner Gnade. Was immer deine persönliche Verheißung ist, eins ist klar, sie ist für deine Zukunft. Sonst wäre es keine Verheißung, sonst wäre es ein Bericht von dem, was geschehen ist. Einverstanden? Okay, sie ist für deine Zukunft. Aber diese Zukunft kann heute beginnen. Glaube, vertraue, bitte darum, bestürme Gott, bis du es empfangen hast. Und jetzt wirklich zum Abschluss drei Bibelverse. So, der Engel sagte zu Maria, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Glauben wir das? Okay, als der Vater des besessenen Jungen an Jesu Heilungskräfte zweifelte, sagte Jesus zu ihm, bei Gott sind alle Dinge möglich. Amen. Und das sagt er, genau. Alle Dinge sind möglich für den, der da glaubt. Das ist der dritte. Der zweite, der stammt aus Matthäus und da steht, auf die Frage der Jünger, wer gerettet werden kann, sagte Jesus, bei Gott sind alle Dinge möglich. Lesen wir diese drei Verse mal laut miteinander, okay? Los. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Alle Dinge sind möglich für den, der glaubt. Halleluja. Amen, Amen, Halleluja. Jesus, wir preisen dich für dein klares, starkes Wort. Wir preisen dich für deine Verheißungen. Wir preisen dich, dass du deine Verheißungen hältst. Und dass du nur auf uns wartest, so oft, dass wir bereit sind, das zu empfangen, was du geben willst. Herr, hier sind wir. Wir wollen bereit sein für die Erfüllung der Verheißung, die du jedem von uns persönlich gibst oder gegeben hast. Beschenke uns. Beschenke uns mit Glauben und mit der Bereitschaft, das zu empfangen, was du geben willst. Herr, wir wollen mehr von dir und wir halten daran fest bis ans Ende, weil wir wissen, bei dir ist alles möglich. Kein Ding ist unmöglich. Alle Dinge sind möglich für den, der da glaubt. Wir preisen dich und danken dir für all das, was du möglich machen wirst und worüber wir dich loben und preisen können in den kommenden Tagen und Wochen und einander erzählen können, was du für ein wunderbarer Gott bist und welche wunderbare Dinge du tun wirst. Halleluja. Amen. Amen. Amen.